Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurweg, schönen guten Tag. Macht, Machtmissbrauch und Machtstrukturen sind so alt wie die Kunst- und Kulturgeschichte. Und sie werden aber heute sehr viel stärker in den Fokus genommen als noch vor einigen Jahren. Das ist auch gut so, wie ein neues Theaterstück über den Bau des Kölner Doms verdeutlicht, eine Ausstellung mit Benin-Bronzen in Hamburg zeigt und einen Blick auf die Maler der Brücke-Gemeinschaft veranschaulicht. Dies alles sind Themen unserer heutigen Sendung. Zunächst blicken wir aber nach Frankreich. Unser Nachbarland feiert seit einigen Monaten deutsche zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler. Sie alle sind und waren in Paris zu sehen. Anne Imhoff bespielte das Palais de Tokio, Georg Baselitz wird im Centre Pompidou gezeigt und nun ist der besonders von Emmanuel Macron verehrte Anselm Kiefer im Grand Palais Éphémère ausgestellt. Kiefer, auf dessen Bildern seit Jahren Zitate des jüdischen Dichters Paul Celan zu lesen sind, hat seine aktuelle Ausstellung gleich ganz Celan gewidmet. Einem Dichter, dessen Lyrik neben den großformatigen Kieferbildern sehr, sehr leise wirkt.
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du niemand, dir zulieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben blühend, die Nichts, die Niemands Rose.
Das Gedicht Psalm gelesen von Paul Celan, ein Gedicht, das sich wie fast alles von ihm mit der Verarbeitung des Holocaust beschäftigt, ganz ähnlich den Werken Kiefers. 23 neue Arbeiten, teilweise von der Größe eines Einfamilienhauses, die sich allesamt an der deutschen Geschichte abarbeiten, den Verbrechen des Nationalsozialismus, die sie in Blei gießen, und all diese Werke sind in Paris zu sehen. Aber nicht alles, was dort gezeigt wird, ist tatsächlich vom Meister selbst, weiß Eva Schildbach.
Un petit avertissement, ce que vous voyez là en bas, c'est pas du tout une œuvre d'art d'Anselm Kiefer.
Eine kleine Vorwarnung. Das, was Sie da draußen sehen, ist kein Kunstwerk von Anselm Kiefer, sagt Kurator Chris Derkon vor der versammelten Presse. Es handelt sich tatsächlich nur um Bauarbeiten und Umgrabungen auf dem großen Marsfeld zwischen dem Pariser Eiffelturm und der Fensterfront des Grand Palais Éphémère. Es hätte aber vielleicht ein Anselm Kiefer sein können, denn der 76-jährige Künstler denkt und malt groß. In der riesigen schwarz-blauen Halle des Übergangs Grand Palais, das eigentliche Museum wird derzeit renoviert, stehen Leinwände so hoch wie Einfamilienhäuser und sogar ein mit Blei überzogenes Flugzeug. Es herrscht Dunkelheit. Nur die 23 Kunstwerke leuchten. Der Anblick verschlägt einem fast die Sprache.
Stille vorher ist immer gut. Das ist sogar die Voraussetzung.
Sagt Anselm Kiefer, ein hagerer, fast unauffällig wirkender Mann im grauen, legeren Anzug, mit runder Brille, kahlem Kopf und gepflegtem weißem Bart.
Auch wenn Sie ein Gedicht aufnehmen, hören oder lesen, dann können Sie nicht gleich anfangen zu plappern. Das ist ein Unfug. Es muss erstmal eine Stille sein, dass das wirkt, dass das hinunterreicht, hinuntersickert.
So wie bei den bildgewaltigen Wortneuschöpfungen des deutschsprachigen jüdischen Dichters und Holocaust-Überlebenden Paul Celan.
Als du den Notscherben fandst.
Seit Anselm Kiefer Paul Celans Todesfuge in der Schule gelesen hat, lässt ihn der Dichter nicht mehr los. Ab 1981 versieht er seine Kunstwerke, in denen er sich oft mit der deutschen Nachkriegsidentität auseinandersetzt, mit Gedichtzitaten. Celan als unendliche Quelle der Inspiration.
Weil das ein Geheimnis ist. Ich kann vieles nicht erklären. Also interpretieren sowieso nicht. Ich kann es nicht erklären und es gibt andauernd was zu entdecken. Das ist ein Geheimnis, das weiter wirkt.
Anselm Kiefer ist der erste bildende Künstler, der das über 10.000 Quadratmeter große Übergangs-Grand Palais am Marsfeld zwischen Eiffelturm und Militärschule bespielen darf.
Es ist ja keine Museumssituation, ist auch keine Galeriesituation. Habe ich gedacht, ich lasse die Bilder so, wie sie bei mir sind, im Atelier. Und der Zuschauer kann dann herumgehen. Es gibt keinen vorgeschriebenen Rundgang.
In dem Hangar stehen die Gemälde also auf Rollen. Und in dem hinteren Bereich sind tatsächlich riesige Regale aufgestellt, in denen gesammelte Objekte für Kiefers Kunst lagern. Getrocknete oder galvanisierte Fahne, Strohhalme und Mohnblumen, Glasscherben, Asche oder andere Fundstücke. Auf Kiefers monumentalen Gemälden fügen sie sich dann in ein Ganzes zusammen. In der Ausstellung setzt Anselm Kiefer seine Arbeit über das kollektive Gedächtnis Europas fort, in dem Deutschland und Frankreich Hauptakteure sind. Passend also für den kulturellen Auftakt von Frankreichs EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Januar. Und mit Blick auf die jüngsten, teils geschichtsverklärenden Aussagen über den Zweiten Weltkrieg in beiden Ländern aktueller denn je, sagt der Belgier und Kurator Chris Derkon. Er beobachte:
Eine Art von historischer Streit, eine Art von Revisionismus im politischen Sinne, dass es immer wieder nötig ist, die Sache auf den Punkt zu bringen. Und deswegen dachten wir, es ist jetzt wichtig, dass wir mit Kiefer eine Ausstellung machen für Paul Celan, weil für mich ist Kiefer ein Zeuge, der für den Zeuge spricht.
Mit dieser monumentalen Ausstellung endet eine Reihe von herausragenden deutschen Kunstschaffenden in Paris. Erst übertraf Anne Imhoff ab September alle Erwartungen im Palais de Tokio, dann trumpfte das Centre Pompidou mit einer großen Baselitz-Retrospektive auf und nun Anselm Kiefer. Kurator Chris Derkon.
Die Faszination von Paris für die deutsche bildende Künstler, vielleicht ist Deutschland nicht mehr ein, um Terry Anderson zu zitieren, nicht mehr ein Land der Ideen, aber ein Land der Bilder.
Ein Land der Bilder und nun die Ausstellung Pur Paul Celan mit Arbeiten von Anselm Kiefer. Sie ist in Paris noch zu sehen bis zum 11. Januar im Grand Palais Éphémère. Vom Grand Palais Éphémère, diesem vorübergehenden Bauwerk, zu einem der Monumentalbauten der katholischen Kirche, dem Kölner Dom. Eine gigantische Kathedrale, dessen Bau 632 Jahre gedauert hat und dessen aktueller Hausherr Kardinal Wölki derzeit im Zwangsurlaub ist, weil seine Aufklärung des Missbrauchsskandals mit unzureichend wohl noch charmant umschrieben ist. Nun hat der kroatische Regisseur Oliver Frljić, der bekannt ist für bildstarke, provokante und zuweilen skandalöse Abende, am Schauspiel Köln ein Stück über den Kölner Dom inszeniert. Das Himmelreich wollen wir schon selbst finden, so der Titel. Ob dies mehr ist als ein bunter historischer Abend mit viel Kölner Lokalkolorit, das weiß Dorothea Markus.
In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Am Anfang macht ein Gedicht von Bertolt Brecht Fragen eines lesenden Arbeiters die Perspektive klar. Geschichte findet auf dem Rücken der geschundenen Massen statt, wird aber von den Mächtigen vereinnahmt. Und dann sehen wir sie auch schon in golden schimmernden Talaren, die Kirchenmänner, die im Jahr 1248 den Monumentalbau des Kölner Doms unter sich ausmachten.
Ach, diese schöne Stadt Köln und ihre schönen Bewohner, ich möchte ihnen und dir Treppen zum Himmel geben. Ich möchte, dass sie bis zu den Füßen ihres Gottes aufsteigen, noch bevor ihr irdisches Leben zu Ende ist.
Was sagst du da? Das ist Blasphemie!
Nein.
Oliver Frljić macht einen bildgewaltigen, kreiselnden Totentanz auf echten Skeletten daraus, die zum Schluss aufgetürmt werden zu einer monströsen Skulptur. Zur Rechtfertigung des wahnsinnigen Unterfangens sehen wir, wie der Schauspieler Juri Englert als Erzbischof Reinhard von Dassel völlig zufällig die drei Königsreliquien aus einem Schädelhaufen aussucht und nach Köln transportiert, wie der opferreiche Bau zum roten Faden einer neoliberalen Erzählung oder Verdrehung wird. Und wir sehen, wie die Armen auf Pestwegen abtransportiert werden, die letzten Knochen abschaben, während die schimmernden Bischöfe in der Zeit der großen Pest präfaschistoid die ersten großen Judenpogrome ausrufen. Immer wieder intoniert das Ensemble grandiose Brahms-Choräle vor einer kathedralenartigen Kulisse intensiv leuchtende Kirchenfenster des Kölner Doms und schleift dabei rhythmisch die Sensen. Später verwandeln sie sich in brennende Galgen. Regisseur Oliver Frljić konnte schon immer Elend und Grausamkeit in bombastische Bilder verwandeln. In rasender Geschwindigkeit geht es durch die Jahrhunderte des stagnierenden Dombaus bis zur Ankunft von Napoleon, als endlich der Kunsthistoriker Sulpice Boisseret die Ruine als nationaldeutsches Symbol entdeckt und Initiator seiner Vollendung wird.
Es ist an der Zeit. Hörst du nicht die Stimmen des gesamten deutschen Volkes?
Des gesamten deutschen Volkes? Was meinst du damit? Franken? Preußen? Es gibt hier keinen Staat, der ein Volk haben könnte.
Jetzt hörst du den Geist der Zeit. Das kommende großdeutsche Land. Es braucht ein Nationaldenkmal.
Weiter geht es in bunten Bildern. Mit lustigen Kalauen, aber auch theologischen Debatten werden die schnell wechselnden Episoden gewürzt. Und dann stellen sich die Schauspieler in grau bedruckten Anzügen auch noch als stolze Kölner Domglocken im Zweiten Weltkrieg einzeln vor und erzählen, wie sie nur mit knapper Not vor der Umschmelzung in Kriegsmunition bewahrt wurden. Zwei von ihnen schwingen dann im illuminierten, brutalen Feuersturm des Zweiten Weltkrieges über die Bühne. Die jahrhundertealte Bigotterie der Kirche ist hier in einem gewaltigen Bild zusammengefasst. Soweit so beeindruckend. Eine grandios illustrierte Geschichtsstunde und Kirchenkritik hat Oliver Frillitsch hier inszeniert. Doch dann kommt die letzte Viertelstunde und sprengt den Rahmen, macht ihn zu nichts weniger als einer Sternstunde des Theaters. Denn auf die Bühne kommt ein echter Überlebender der katholischen Kirche.
Name? Karl Hauke. Alter? 70 Jahre. Schulausbildung? Von 1963 bis 67 in einem katholischen Ordensinternat. Damaliges Alter? 12 bis 16 Jahre. Besondere Qualifikationen? Erfahrung im mehrhundertfachen Ertragen von körperlicher, sexueller und spiritueller Gewalt.
Guten Abend.
Karl Hauke, Experte seiner eigenen Missbrauchsgeschichte, erzählt in diskreten Bildern, wie die Verbrechen eines Priesters ihm Leben, Beziehungen, Bildung, Glauben und Orientierung zerstörten. Er erzählt das so klug und zurückgenommen, dass die Wucht seiner Worte umso verstörender wirkt. Die Stille ist greifbar und zeigt, was Theater auch sein kann. Direktes, unmittelbares und gemeinsames Miterleben.
Eine sehr begeisterte Dorothea Markus über die Uraufführung »Das Leben ist ein Himmelreich« von Oliver Frillitsch am Kölner Schauspielhaus. Während die aktuellen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche noch lange nicht alle aufgeklärt sein dürften, ist ihre Rolle in der NS-Zeit schon ziemlich gut beleuchtet. Ganz anders die der Künstlerinnen und Künstler jener Jahre, da besteht an manchen Stellen noch Aufklärungsbedarf. Emil Nolde wurde als einer der ersten streng unter die Lupe genommen, beispielsweise in der großen Nolde-Ausstellung im Hamburger Bahnhof 2019. Sie wurde damals zwar viel gelobt von Nolde-Fans, aber auch teils mit Verstörung aufgenommen. Die befürchteten, nun werde Nolde ebenso aus den Museen verbannt wie aus dem Büro der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nolde war bekanntlich Mitglied der Künstlergruppe Die Brücke, der in Berlin durch die Stiftung des Brückmalers Karl Schmidt-Rottluff ein ganzes Museum gewidmet ist. Und dieses Museum untersucht jetzt nicht nur Noldes, sondern auch die Werke der gesamten Künstlergruppe, auch und vor allem auf die kolonialistischen Inhalte und fragt in einer Ausstellung »Whose Expression?« Carsten Probst.
Lisa Marei Schmidt hat einige unschöne Gespräche hinter sich, wie sie sagt. Die Direktorin des Berliner Brücke-Museums, eine ausgewiesene Expressionismus-Expertin, stößt mit ihren Plänen zur Erforschung der hauseigenen Sammlung auf Kritik. Vor allem die großen Fans der Künstlergruppe Die Brücke fürchten, dass einzigartige Maler wie Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Max Pechstein oder Karl Schmidt-Rottluff nicht mehr als Künstler gesehen, sondern politisiert werden. Bei der Vorstandswahl zum Förderverein des Brücke-Museums im Oktober schien es kurzzeitig, als könnten Schmidt die Gelder für ihre ambitionierten Ausstellungsprojekte gekürzt werden. Am Ende setzten sich aber Schmidts Befürworterinnen durch.
Es geht mir auch in der Ausstellung nicht, die Künstler sozusagen für etwas zu beschuldigen, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen.
Sagt Lisa Marei Schmidt angesichts des Ausstellungsprojektes Whose Expression, das gerade im Brücke-Museum eröffnet wurde. Konzipiert wurde es eigentlich vom Statens Museum in Kopenhagen und vom Stedelijk Museum in Amsterdam als Ausstellung über koloniale Spuren im Werk Kirchners und Noldes. Das Brücke-Museum übernahm die Schau jedoch und erweitert die Untersuchung auf das Werk der anderen Brücke-Künstler Ernst Haeckel, Karl Schmidt-Rottluff und Max Pechstein. Waren sie alle etwa Befürworter des Kolonialismus im Deutschen Reich? So einfach lässt sich das nun auch nicht sagen, meint Lisa Marei Schmidt.
Die Ausstellung werden am 20. März enden, aber die Beschäftigung mit unserem Sammlungsbestand und die Auseinandersetzung mit diesem Thema wird uns die nächsten Jahre begleiten. Weil ich habe das Gefühl, gerade sind wir wirklich in dem Modus, eher Fragen zu stellen, als Antworten zu geben.
Auf knapp bemessenem Raum entwirft die Ausstellung den Traum von anderen vermeintlich ursprünglichen Kulturen, die Künstler der Brücke jedenfalls zu träumen schienen. Die einen, wie Max Pechstein oder Emil Nolde, bereisten dabei tatsächlich Kolonien, ließen dabei auch wie Nolde in Papua-Neuguinea zuweilen herablassende Bemerkungen über nicht-europäische Einwohner fallen. In ihren Bildern reproduzieren sie eher europäische Einflüsse und übertragen sie auf ihre Eindrücke der anderen Kulturen. Und wer nicht reisen kann oder will, der besucht in Berlin oder Dresden Völkerkundemuseen oder sogenannte Völkerschauen oder auch Varieté-Darbietungen, um sich mit der Wirkung fremder Rituale und Kostüme zu inspirieren. Man richtet sogar die eigene Wohnung oder das Atelier mit Wandschmuck und exotisch anmutenden Skulpturen ein. Leben und Kunst sollen auch hier ineinander übergehen. Ernst Ludwig Kirchner stellt selbst Holzmöbel nach Vorbildern aus den Kolonien her. Gezeigt wird hierbei auch ein Sitzobjekt, das kolonialen Ursprungs ist und auf dem er Modelle in seinem Atelier platzierte, um sie zu malen. In diesen Kontext gehört auch die Sammlung von Stammeskunst durch Karl Schmidt-Rottluff, die im Brücke-Museum verwahrt wird. Sie wird in einer zweiten Ausstellung im direkt benachbarten Kunsthaus Dahlem erstmals komplett gezeigt. Etwas mehr als 100 Figuren und Gegenstände, vor allem aus Afrika und Lateinamerika, über deren Herkunft und genaue Bestimmung bisher so gut wie nichts bekannt ist. Das Museum hat sie inzwischen digitalisiert und ins Netz gestellt, in der Hoffnung, dass sich in den nächsten Jahren Expertinnen finden lassen, die weiterhelfen könnten. Ob sich daran dann irgendwann Restitutionsforderungen knüpfen könnten, ist offen. Einstweilen wurden 14 GegenwartskünstlerInnen gebeten, die Objekte mit Bildern und Soundarbeiten assoziativ zu kommentieren. Der Übergang von alter zu neuer Wissenschaft zeigt sich aber auch hier am Umgang mit der Terminologie. Heute als problematisch geltende historische Begriffe wie Primitivismus oder Exotismus werden in den Wandtexten der Ausstellung symbolisch auf den Kopf gedreht. Ebenso Worte wie Wilde oder Eingeborene in den ursprünglichen Bildtiteln. Mittelfristig wird die Forschung über eine Umbenennung dieser Werke entscheiden müssen, die dann natürlich auch in alle Werkverzeichnisse eingetragen werden muss. Genug Zeit also noch für so manche emotionalen Debatten.
Carsten Probst über die Ausstellung Whose Expression, die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext, im Brücke-Museum in Berlin zu sehen. Eine kulturelle Brücke will das Hamburger Museum am Roten Baum bauen. Eine kulturelle Brücke auf den afrikanischen Kontinent. Und zwar, indem es anbietet, alle in seinem Besitz befindlichen Benin-Bronzen zurückzugeben. Das sind einige. Und diese werden nun in einer Art Abschiedsvorstellung gezeigt. Unter anderem Altarfiguren, Gedenkköpfe und Schwerter sind unter den Objekten, welche in Hamburg zu sehen sind. Für uns war Axel Schröder vor Ort.
Gleich am Eingang zur Ausstellung Benin – geraubte Kunst zeigt ein bronzener Schlangenkopf das Können der Kunsthandwerker im alten Benin. Jede Schuppe ist fein gearbeitet, jeder Zahn, jedes Ornament auf dem breiten Kopf des Tieres, das einst den Königspalast geschmückt hat.
Das Interessante ist, die erste Interpretation war, das ist so großartig, das können die Afrikaner gar nicht selber gemacht haben, das müssen Portugiesen gewesen sein.
Jürgen Zimmerer ist einer der renommiertesten Kolonialismus-Experten Deutschlands. 400 Meter entfernt vom einstigen Völkerkundemuseum, dem heutigen Museum am Roten Baum, leitet der Professor den Sonderforschungsbereich Hamburgs postkoloniales Erbe. Gerade hat er zusammen mit Sebastian Tozzi den Sammelband Hamburg – Tor zur kolonialen Welt veröffentlicht. Die geraubte Kunst, so Zimmerer, veränderte tatsächlich den Blick der Europäer auf Afrika. Es setzte sich die Einsicht durch, so rückständig wie vermutet waren afrikanische Künstlerinnen und Künstler eben nicht. Ganz im Gegenteil. Jürgen Zimmerer nimmt sich viel Zeit in der Ausstellung, erzählt vom brutalen Kalkül der britischen Kolonialtruppen im Königreich Benin.
Das heißt, sie provozierten im Grunde einen Vorfall, um dann eine Strafexpedition loszuschicken und wussten zu diesem Zeitpunkt, dass sie diese Strafexpedition finanzieren können mit dem Verkauf der geraubten Objekte.
Wie die Briten dabei vorgingen, wird in der aktuellen Ausstellung nur in einem kurzen Begleittext angedeutet und in einem einfachen Zeichentrickfilm erklärt, der zwar kindgerecht gemacht ist, aber nur in Englisch mit Untertiteln produziert wurde. Jürgen Zimmerer kritisiert, dass dem Kolonialismus und den Raubzügen in Afrika zugrunde liegende Prinzip bleibe in der Benin-Ausstellung unterbelichtet.
Kolonialismus ist ein rassistisches Unrechtssystem, ein strukturell rassistisches Unrechtssystem, und muss eben mit aufgearbeitet werden. Das heißt, wenn man jetzt nur die Objekte in den Mittelpunkt stellt, erzählt man nur die halbe Geschichte.
Die bronzenen Altarfiguren, die Masken oder Reiterminiaturen, die insgesamt rund 170 Exponate der Ausstellung sollen schon im kommenden Jahr an Nigeria zurückgegeben werden. Kunstwerke im Wert von rund 60 Millionen Euro. Die dafür nötige Zustimmung der hamburgischen Bürgerschaft gilt als sicher. Die Kritik von Jürgen Zimmerer, dass der Ausstellung eine klare Benennung der kolonialen Beutezüge als rassistisch fundiertes Unrecht fehle, diese Kritik will die Direktorin des Museums am Roten Baum, Barbara Plankensteiner, so nicht stehen lassen.
Ich kann ja nicht in jedem Projekt alles erzählen. Wir haben gleichzeitig auch eine andere Ausstellung im ersten Stock, die Sie vielleicht gesehen haben, Rudolf Dualamanga Bell. Die verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Da haben wir fast 3 Jahre dran gearbeitet. Diese Ausstellung wurde in 5 Monaten realisiert. Das möchte ich auch bitte betonen. Und es war uns einfach ein Anliegen, die Sammlung jetzt nochmal zeigen und unseren Wissensstand damit auch an der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Tatsächlich bekommen Besucherinnen und Besucher ein Stockwerk unter der aktuellen Ausstellung einen Einblick in die koloniale Denkweise der Invasoren. Dass die Benin-Bronzen, die Holz- und Elfenbeinschnitzereien schon im kommenden Jahr Hamburg in Richtung Nigeria verlassen sollen, diesem Verlust der Museumssammlung schaut Barbara Plankensteiner gelassen entgegen.
Und ich muss sagen, ich freue mich eigentlich sehr darauf, wenn in Benin City wirklich ein großartiges Museum entsteht, wo Bestände aus der ganzen Welt zusammengeführt werden. Und das wird sehr faszinierend sein, wenn man wirklich eine große Zahl dieser Dinge wieder gemeinsam sieht, weil die ja alle auch zusammenhängen.
Jürgen Zimmerer bleibt nach seinem Besuch der Hamburger Benin-Ausstellung bei seiner Kritik und zieht ein zwiespältiges Fazit.
Das Wichtigste an der Ausstellung ist, dass es sie gibt und dass das eindeutige Bekenntnis zur Restitution da ist. Als Ausstellung, die neue Wege aufzeigt, wie man mit der Aufarbeitung des kolonialen Erbes insgesamt umgeht, finde ich es eher enttäuschend.
Zimmerers Expertise, das Wissen seiner Hamburger Forschungsstelle, die so vieles zu einer Einordnung des britischen Benin-Raubzugs hätte beitragen können, war von den Ausstellungsmacherinnen und Machern nicht angefragt worden.
Axel Schröder über die Ausstellung Benin – Geraubte Geschichte im Museum am Roten Baum in Hamburg. Von der Raubkunst der Macht der Kolonialzeit wechseln wir zur Macht der Körper. Und die weiß der schwedische Choreograf Jefter van Dinter perfekt in Szene zu setzen. Er ist schon lange in der internationalen Tanzszene unterwegs, ist ein Star und arbeitet dennoch immer ungewöhnlich sowohl als freier Choreograf als auch regelmäßig an großen Häusern und mit großen Ensemble. 2-mal schon hat er sehr erfolgreich für das schwedische Kullberg-Ballett choreografiert. Nun hat er zusammen mit dem Ensemble eine neue Produktion entwickelt. Jefter van Dinter gilt als Perfektionist und wie weit auch sein neuestes Werk On Earth I'm Done Mountains in dieser Tradition steht, das weiß Elisabeth Niering, die bei der Deutschlandpremiere in Berlin im Hebbel am Ufer dabei war.
Eine einzige Lichtquelle strahlt vom hinteren Ende der Bühne Richtung Zuschauerraum. Das Gegenlicht verwandelt die auf dem Boden liegenden Stoffbahnen in eine Landschaft aus Bergen und Tälern, von leichtem Nebel bedeckt und nur zu erahnen. Eine Weile darf der Blick auf diesem künstlich erzeugten und doch ganz und gar beruhigenden Naturbild ruhen, bis sich aus der vagen Dunkelheit ein Körper herausarbeitet. Der Tänzer Marco da Silva Ferreira steht am Rande der Szenerie, ein Außenseiter, gekleidet in ein hautenges, knallrotes Trikot. Die rhythmisch flächige, von Metallklängen, Rauschen, Reißen und Stimme durchsetzte Musik des Komponisten David Kears dröhnt in den Raum. Ein Android könnte er sein, menschenähnlich, aber eben nicht menschlich. Ein Seemann im Kampf gegen das Meer, ein Sänger, ein Tänzer im Club, ein Vierfüßler, eine Raubkatze. Doch egal, welchen Seinszustand der Tänzer gerade verkörpert, immer ist er in Bewegung, ruhelos. So arbeitet er sich an einer langen Stange ab, die mal als Mikrofon, mal als Ruder dient, spinnt sich unmerklich in die Stoffbahnen ein oder kämpft gegen das eigene Trikot, das seinen Körper wie ein Kokon umfängt. Ständig geht es vor und zurück, vom Stand in den Boden und auf alle Viere, aber niemals voran oder wirklich vom Fleck. Dieses künstliche Wesen windet sich, spreizt den Körper und die Beine, arbeitet sich an den Gegenständen, aber vor allem an sich selbst ab. Die Kraft des Tänzers ist zwar über alle Maßen präsent, führt aber nirgendwo hin und zeitigt kein Ergebnis und keine Wirkung außerhalb ihrer selbst. Sie steht im großen Kontrast zu der beständig und langsam in den Bühnenhimmel gezogenen Stoffbahn, die in ihrer Vertikalität als Sinnbild für die Sehnsucht nach Metaphysik gedeutet werden kann. Jefta van Dinters Perfektionismus der formalen Mittel ist wieder einmal beeindruckend. Das Licht bleibt, trotz ständiger Veränderung, so diffus, dass wir gerade noch erkennen können, was auf der Bühne geschieht, und schafft dabei Stimmungen und Bilder, die trotz aller Unterschiedlichkeit deutlich machen, dieser Ort ist nicht von dieser Welt. So vage wie die Lichtstimmungen, so uneindeutig ist die gesamte Inszenierung. An welchem zukünftigen Ort sich dieser künstliche Mensch befindet, was ihn antreibt und wohin er will, alles bleibt offen und jede Interpretation unserer Fantasie überlassen. Diese Mehrdeutigkeit als ein Charakteristikum des zeitgenössischen Tanzes hat Jefta van Dinter über die Jahre und viele Produktionen hinweg perfektioniert. Manchmal aber kippt sie in eine Art rätselhafter Beliebigkeit, und auch in diesem Solo drängt sich in manchen Momenten die Frage nach dem Warum auf. Gerade weil die visuellen, akustischen und kinästhetischen Ebenen in ihrer Sinnlichkeit so stark sind, spülen sie den Wunsch nach Bedeutung an die Oberfläche. Mit voller Absicht lässt Jefta van Dinter alle Fragen unbeantwortet und gibt dem Publikum auf diese Weise über das reine Seherlebnis hinaus eine Menge zum Nachdenken mit.
Elisabeth Niering über Jefta van Dinters neue Produktion und dies zu sehen im Hebbel am Ufer. Ein gedenkpolitischer Vorschlag, der kommt von der neuen Ampelkoalition. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Bundesjustizminister Marco Buschmann hat nämlich vorgeschlagen, einen nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt einzuführen. Als neue Bundesregierung werden wir nach Kräften alles dafür tun, um Opfer und Hinterbliebene von terroristischen Anschlägen bestmöglich zu unterstützen, erklärte er heute in Berlin. Wir wollen den Umgang mit ihnen würdiger und empathischer gestalten, so der Liberale. Als Termin für den Nationalen Gedenktag nannte Buschmann den 11. März. An diesem Tag wird bereits der Europäische Gedenktag für die Opfer des Terrorismus weltweit begangen. Das Datum erinnert an die Anschläge von Madrid am 11. März 2004. Buschmann äußerte sich aus Anlass des 5. Jahrestages des Anschlags vom Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember. Angefangen hat er mit dem Weißen Hai. Berühmt wurde er durch Filme wie Jurassic Park und E.T., später hat er sich dann historischen Stoffen zugewandt. US-Regisseur und Produzent Steven Spielberg hat seinen größten Ruhm vielleicht durch den Film Schindlers Liste erworben. Über den deutschen Unternehmer, der durch Beschäftigung jüdischer Arbeiter etwa 1200 von ihnen vor der Deportation und Ermordung rettete. Zunächst glaubte Regisseur Spielberg aber gar nicht an den Erfolg.
Wenn man einen Film über die Überlebenden und die 6 Millionen Ermordeten macht, dann muss dieser so nah wie möglich an der Realität sein. Wir haben damals viele Menschen interviewt, die uns erzählten, wie es für sie war.
Der Film löst allerdings auch Kontroversen über die Darstellbarkeit des Holocaust aus. Der Oscar-Preisträger gründete 1994 die Survivors of the Shoah Visual History Foundation, die Interviews mit Holocaust-Überlebenden und anderen Zeitzeugen führt und auch archiviert. Heute wird Spielberg 75 Jahre alt und neu im Kino ist von ihm auch was zu sehen, die West Side Story. Angesichts der 5. Welle und der verschärften Omikron-Variante des Coronavirus kommt auch die Rede wieder auf die Darstellung von Risiken in Medien. Das war beim Reaktorunglück von Fukushima auch der Fall. Was sind eigentlich relevante Fakten fürs persönliche Verhalten? Matthias Keplinger, emeritierter Professor für empirische Kommunikationsforschung am Institut für Publizistik der Uni Mainz, ist morgen früh hier im Programm in der Sendung Information und Musik zu hören.
Die Berichterstattung ist aus meiner Sicht außerordentlich problematisch, und zwar deshalb, weil praktisch systematisch vermischt werden, das, was wir wissen und das, was wir befürchten, meinen, glauben. Das sind zwei Aspekte, die man klar trennen muss. Ansonsten verschwimmt das alles zu einer unklaren Bedrohung, die niemand hilft.
Sagt der Kommunikationstheoretiker Matthias Keplinger.
Und das waren die Kulturmeldungen von und mit Michael Köhler. Und das war auch Kultur heute. Es folgen die Informationen am Abend. Ein Thema, die Niederlande vor dem erneuten Lockdown. Am Mikrofon dieser Sendung war Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.